so viele Fragen, so viele Probleme, so viele Krisen und so vieles, zu dem wir uns eigentlich mal positionieren sollten oder müssten. Warum nicht einfach mal ein paar knifflige Fragen abgeben an Mareike Kaiser, denn die hat ein Buch geschrieben, dessen Titel allerdings spiegelt, dass auch sie keinen Unfehlbarkeitsanspruch spazieren trägt. Das heißt nämlich, ich weiß es doch auch nicht. Guten Morgen, Frau Kaiser.
Guten Morgen.
Sie nennen das Buch einen Anti-Ratgeber. Welchen Nutzen habe ich als Leserin von einem Anti-Ratgeber?
Also wenn ich meinen LeserInnen Glauben schenken mag, dann Entlastung. Ich habe gehört, dass viele das schon gelesen haben und sich entlastet gefühlt haben, weil da eben nicht eine Person zu ihnen spricht, die sagt, du musst nur das und das und das machen und dann wird dein Leben besser, sondern eine Person, die sagt, ich weiß es manchmal auch selbst gar nicht.
Und die sagt, es gibt ein einerseits, andererseits und dazwischen ja auch oft noch Positionen. Wie gut kommen Sie selbst denn mit offenen Fragen zurecht oder mit ungelösten Problemen, die man ja gern auch mal so vor sich herschiebt?
Ja, ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, in welchem Lebensbereich. Also es gibt tatsächlich welche, die mich dann schon manchmal ein bisschen kirre machen, würde ich sagen. Aber so insgesamt hilft mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, Lebenserfahrung. Also älter werden ist eigentlich ganz gut, um so Fragen ungelöst zu haben. Wie ja auch, erinnert mich jetzt gerade an das Zitat von Rainer Maria Rilke, dem ich ja auch so ein bisschen mein Buch widme, der ja sagt, man sollte die ungelösten Fragen auch lieb haben. Also ich finde, je älter man wird, desto leichter fällt mir das auf jeden Fall.
Trotzdem habe ich in Ihrer Antwort gehört, es gibt einen Bereich ungelöster Fragen, der Sie kirre macht. Welche sind das?
Ja, ich bin eine sehr ungeduldige Person. Also es gibt ja tatsächlich im Buch eine Frage, auf die ich sage, wirklich, also da weiß ich jetzt gar nichts drauf zu sagen. Bei den anderen fällt mir ja auf jeden Fall eine Antwort immer ein. Und das ist eben die Frage, wie lerne ich eigentlich Geduld? Und das habe ich jetzt mit 43 Lebensjahren noch nicht herausgefunden. Also wenn das irgendjemand jetzt von den HörerInnen weiß, bitte bei mir melden, wie man geduldig wird.
Haben Sie denn eine Annäherung an die Antwort inzwischen mit 43 oder ist es noch genauso rätselhaft wie mit 20?
Nee, ich finde schon, dass sich was ändert. Also zum Beispiel hatten wir ja gerade technische Schwierigkeiten, uns hier zusammenzuschließen zu diesem Gespräch. Und ich glaube, vor 20 Jahren wäre das sehr viel aufregender für mich gewesen. Und ich hätte mich geärgert, weil ich gerade in einem tollen Tonstudio stehe und wir mit ganz tollem Ton hätten miteinander sprechen können. Und heute denke ich so, okay, entweder klappt es oder es klappt nicht. Das ist jetzt irgendwie nicht lebensentscheidend, ob wir uns jetzt mit super gutem Ton oder mit mittelgutem Ton hören.
Also Sie stehen in einem wunderbaren Studio und wir telefonieren ganz schnöde miteinander.
Genau.
Kommen wir mal zu einer Erzfrage. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Die stellen Sie. Wie beantworten Sie die?
Ja, ich sage, ich bin eine ziemlich schlechte Entscheidungsperson, weil das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Also gerade auch zum Beispiel so im beruflichen Kontext zum Beispiel, welchen Job mache ich jetzt oder auch nicht? Sollte ich kündigen oder auch nicht? Oder auch im privaten Kontext, soll ich in dieser Beziehung bleiben? Soll ich mich trennen? Das sind ja alles Entscheidungen, die auch eine große Tragweite haben. Und ich bin da halt eher so eine, treffe relativ schnell manchmal Entscheidungen, dann aber einfach so aus dem Bauch raus und denke am nächsten Tag, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Oder ich denke so viel darüber nach, dass ich dann am Ende irgendwie gar nicht mehr weiter weiß und die Zeit für mich eine Entscheidung trifft. Aber ist dann auch eine Entscheidung.
Dann stellen Sie auch noch die Frage, welches Alter ist das Beste? Und Sie beantworten das sehr inklusiv mit immer das, in dem man gerade ist, haben dann aber noch eine Ergänzung und meinen, das Fuck-You-Alter ist das Beste, also das, in dem man lernt, sich selbst zu behaupten. Und das sagen Sie dann auch noch dazu, das sei auch gar nicht altersabhängig, sondern entwicklungsabhängig. Also manche sind da früher als andere. Sind Sie selbst gerade in dieser Fuck-You-Phase? Und was zeichnet die aus?
Absolut, genau. Da bin ich auf jeden Fall drin. Also ich habe damit angefangen, in bestimmten Situationen Fuck You zu denken, als ich so ungefähr Anfang 30 war. Und ich glaube, so Ende 30 hat es angefangen, dass ich das dann auch mal gesagt habe. Also im Buch gebe ich dann zum Beispiel das Beispiel, dass ein Chef zum Beispiel sexistisch ist oder man sich eine Jeans kauft, in der man nur stehen kann, aber im Sitzen, das ist wirklich ungemütlich und man bekommt gar keine Luft. Und das sind schon mittlerweile so Situationen, in denen ich dann denke, fuck you, beziehungsweise das mit der Jeans einfach auch nicht mehr mache. Und ja, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall so genau in der Mitte vom Fuck-You-Alter. Und ich finde es ganz interessant, ich durfte jetzt schon einige Lesungen machen mit dem Buch und frage dann, bevor ich diese Antwort immer vorlese, was denn eigentlich das Publikum denkt, welches das beste Alter sei. Und witzigerweise sagen die immer, also alle, die sich dann melden, sind natürlich eher so die Forscherin-Leute, rufen immer rein, wirklich jetzt oder das, was ich gerade habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Lebensstrategie, so zu denken, ach ja, doch, das, in dem ich jetzt gerade bin, das ist eigentlich das Beste. Weil ja, wäre ja auch doof, wenn wir sagen würden, also das, in dem ich bin, ist gerade richtig schlimm, dann macht das
Dauert noch
Aufstehen ja
zwei
auch.
Jahrzehnte.
Ja, genau. Also deswegen, ich glaube, das ist so eine Überlebensstrategie, auch zu sagen, ja doch, das, was ich jetzt, in dem ich jetzt bin, ist das Beste. Und ich glaube, je älter wir werden, desto mehr kommen wir auch ins Fuck you-Alter. Und das gefällt mir persönlich sehr gut.
Es waren jetzt ein paar gewichtige Fragen. Sie haben auch leicht gewichtigere dabei. Wie soll ich mir einen Pony schneiden? Ist jetzt vielleicht nicht lebenswichtig, aber
Naja.
dennoch drängend oder bohrend. Und Sie haben die auch, das beschreiben Sie fürs Erste mit Ja beantwortet, trotz Nachteilen, also Schwitzen unterm Pony. Ich habe mich gefragt als Lockeninhaberin, ob Sie sich bewusst sind, dass ein Pony für mich und viele andere Leserinnen mit Locken gar nicht in Frage kommt.
Definitiv, weil ich habe auch welche. Also nicht ganz so schöne wie Sie, aber so Wellen. Deswegen ist es auf jeden Fall auch schwieriger. Und ich glaube, das ist auch total wichtig bei ganz, ganz vielen Fragen und auch Antworten. Man kann die nie allgemeingültig, sowohl allgemeingültig stellen als auch allgemeingültig beantworten. Also natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Lebensrealitäten. Und ich finde, Sie haben ja eben so gesagt, so eine Pony-Frage ist vielleicht gar nicht so existenziell. Doch, für viele schon. Weil es gibt ja zum Beispiel noch Leute, die noch viel krassere Locken haben als Sie und die würden dann nicht mal irgendwie mit der Idee spielen. Ich glaube, bei so mittelkrassen Locken kann man dann die ja vielleicht auch noch mal glätten oder so, aber bei anderen wird es dann schwieriger. Von daher finde ich, sieht man an dem Pony auch, wie existenziell vermeintlich unwichtige Fragen doch auch sein können. Und ich kann eben aus Erfahrung sagen, ich hatte mir ja diesen Pony geschnitten und war dann eigentlich sofort nach diesem Friseurbesuch, also wirklich habe es schon total bereut, weil ich eben so eine Gesichtsschwitzerin bin und unter dem Pony im Sommer noch mehr. Und das kann einen dann ja auch 6 Wochen oder so verfolgen, dieses Thema, weil halt dieser Pony da immer auf dieser Stirn klebt. Also das sind schon, manchmal sind die kleinen Fragen auch doch die gewichtigeren.
Die nicht zu unterschätzen sind. Und wir sprechen gleich noch weiter über Ihre Fragen, hören aber erstmal einen Song aus der Playlist, die Sie
Oh, wie schön.
netterweise beigefügt haben. Billie Eilish, Getting Older. Und wir haben schon eine Idee bekommen, wieso dieser Song Ihnen wichtiger ist. Mareike Kaiser, bis gleich.
Bis gleich.
I'm getting older. I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful. There's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the stranger seemed to want.
Billie Eilish haben wir hier gehört mit Getting Older, kommt vom Album Happier Than Ever aus dem Jahr 2021 und findet sich in der Playlist des Buches, das Mareike Kaiser geschrieben hat. Ich weiß es doch auch nicht, heißt es. 101 entlastende Antwort auf existenzielle Fragen will es geben und ich begrüße die Autorin nochmal. Hallo Frau Kaiser.
Hallo zurück.
Wieso findet sich Getting Older in Ihrer Playlist? Hilft das beim Fragen beantworten?
Auf jeden Fall beim Fragen aufschreiben. Ich höre immer Musik, wenn ich schreibe. Und Billie Eilish ist eine der Lieblingskünstlerinnen meiner Tochter, deswegen auch in meiner Playlist gelandet. Und ich entdecke die Künstlerin immer mehr und finde auch inhaltlich, dass der Song total gut passt, weil es daher eben um eben das Älterwerden geht. Ich finde auch um das Älterwerden und dann ins Fuck You-Alter kommen. Ich glaube, Billie Eilish ist da nämlich schon drin, obwohl sie noch so jung ist. Und ich mag ganz viele Textzeilen daran, zum Beispiel Next week I hope I'm somewhere laughing. Also für alle, die Englisch nicht so gut können, nächste Woche, da hoffe ich auf jeden Fall wieder zu lachen. Und das finde ich passt ganz gut zum Leben und zum Überleben.
Wobei ich das Gefühl habe, dass Sie da gar nicht eine ganze Woche warten wollen, weil Sie eigentlich versuchen, in jeder Frage was zu finden, was potenziell witzig ist oder was man zumindest humorvoll betrachten könnte. Wen fragen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht weiter wissen? Sie haben eben schon mal gesagt, die Zeit spielt eine Rolle. Also manchmal reicht es einfach, diese Unwissenheit auszuhalten, bis das Problem sich von selbst gelöst oder beantwortet hat. Aber wenn es wirklich drängt, wen fragen Sie?
ChatGPT. Tatsächlich seit ein paar Wochen frage ich manchmal ChatGPT bei bestimmten Dingen, bei denen ich nicht so weiter weiß. Meine Tochter ist auch eine gute Ratgeberin und dann bin ich sehr glücklich, auch viele Freundinnen um mich herum zu haben, die sowohl mich ganz gut kennen als auch die Welt und manchmal einen ganz guten Tipp haben. Und vor allem aber nur, wenn ich sie frage. Ich finde, das ist bei Tipps oder Ratschlägen ganz wichtig, dass man die nicht ungefragt gibt.
Und wie happy sind Sie mit den Antworten von ChatGPT? Ich habe immer das Gefühl, ich frage einen Marketingberater. Das ist, also er kann keinen Menschen simulieren.
Ja, ich finde ChatGPT sehr wohlwollend. Ich glaube, nach so ein paar Fragen weiß der oder die oder ohne Geschlecht die Person relativ schnell, mit wem er oder sie es zu tun hat und gibt dann immer so Antworten, die man eigentlich gerne hören möchte. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein mit ChatGPT, aber manchmal braucht man ja auch einfach eine wohlwollende Antwort und die hole ich mir dann dort.
Dann kommen wir jetzt noch mal zu einem echten Klopper in Ihrem Fragekatalog. Wie geht ein guter Tod? Meine Antwort wäre zumindest für die Person, die stirbt, umfallen, tot sein.
Ja, genau. Und dann kommt es ja aber auch noch so ein bisschen drauf an, wer stellt die Frage, ne? Also die Person, die stirbt, wir alle werden ja sterben. Also sorry an die, die das verdrängen, aber passiert uns ja allen. Das Doofe am Tod ist ja nicht, dass wir dann gestorben sind, also für mich auf jeden Fall nicht, sondern für die, die uns lieb gehabt haben, denen wir dann fehlen. Von daher finde ich auch immer interessant, darüber nachzudenken, nicht nur aus so einer egoistischen Perspektive, wie geht eigentlich der gute Tod, sondern auch darüber nachzudenken, wie geht der eigentlich für meine Angehörigen? Wie kann das einigermaßen gut in Anführungszeichen sein? Und vielleicht ist das nie gut. Also das finde ich eben auch wichtig, dass sowas, wenn eine geliebte Person stirbt, wird das vermutlich niemals gut sein, aber man kann vielleicht dafür sorgen, dass es nicht ganz, ganz schlimm wird.
Sie haben schon mehrere Sachbücher veröffentlicht, als Autorin, als Co-Autorin über das Leben in Deutschland mit einem behinderten Kind, über Geld, über Feminismus. Und Sie bezeichnen auch dieses Buch hier als politisches Sachbuch, nur verkleidet. Inwiefern ist es denn politisch?
Ja, also Sie haben das ja schon mal mit dem Pony vorhin angesprochen. Ich glaube, darum geht es am Ende, dass eben Antworten und Fragen nicht allgemeingültig für alle sein können, sondern immer mit den Umständen zusammenhängen, in denen wir leben. Jetzt mal vom Pony vielleicht weggedacht, wenn es um die Frage geht, kann ich meinen Job kündigen? Dann hat das ja nicht nur was damit zu tun, macht er mir Spaß oder nicht, sondern es hat damit zu tun, wie viel Verantwortung trage ich eigentlich in meinem Leben? Habe ich Kinder, für die ich verantwortlich bin? Bin ich vielleicht allein finanziell für meine Kinder und mich verantwortlich? Dann wird ja so eine Antwort auf die Frage, soll ich meinen Job kündigen, selbst wenn er überhaupt gar keinen Spaß macht, eine ganz andere sein, als wenn ich eigentlich nur aus Spaß arbeite, weil ich in einer Eigentumswohnung bin, die meine Eltern mir geschenkt haben. Und deswegen hängt jede Frage und jede Antwort auch mit politischen Bedingungen zusammen, in denen wir leben und die nicht für alle gleich sind.
Und die Sie immer mitlaufen lassen. Ich würde Sie jetzt gerne noch mal quasi als Orakel befragen mit einer Frage, die ich bei Ihnen teils gefunden habe, aber nicht in der Art, wie sie sich mir täglich stellt als Verkehrsteilnehmerin. Und es
Oha.
ist zu meiner Schande, muss ich das wirklich sagen, ob ich Auto fahre oder Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin. Meine Frage an Sie, Frau Kaiser: Wie komme ich zu mehr Gelassenheit als Verkehrsteilnehmerin?
Auch das schließt ganz gut an die Frage vorher an, weil auch das eine politische Frage ist. Das haben wir zum Beispiel, ich muss da gerade dran denken, an diese Fridays for Future Klebeaktionen auf den Straßen, wo es ja wirklich einen großen gesellschaftlichen Diskurs gab. Und die Frage ist ja, bin ich auf dem Weg zum Einkaufen zum Beispiel? Und es ist eigentlich überhaupt gar nicht schlimm, ob das jetzt 10 Minuten länger dauert oder nicht. Muss sich auch niemand auf die Straße kleben, kann ja auch so irgendwie ein Stau sein oder so, gibt es ja gerade auch viel in Berlin. Oder muss ich zu meinem Job, der vielleicht eh schon auf der Kippe steht, weil es der Organisation, in der ich arbeite, nicht so gut geht wegen der Wirtschaftskrise und so weiter und so fort. Also habe ich wirklich einen Druck und einen Stress, irgendwo hinkommen zu müssen und muss Konsequenzen fürchten? Oder ist es einfach okay, wenn ich 10 Minuten zu spät komme zum, sagen wir mal, Einkaufen oder zu meinem Friseurtermin auf dem Kudamm oder so? Und ich glaube, dass wir daran eben sehen, dass manche Leute sich manche Sachen vielleicht auch nicht ausdenken können und dann vielleicht auch einfach nicht stressfrei durch den Verkehr kommen, weil eben ihr Leben nicht stressfrei ist. Und das kann man dann auch im Verkehr nicht abstellen.
Andere gute Antworten finden Sie im Buch von Mareike Kaiser. Ich weiß es doch auch nicht. Es will 101 entlastende Antwort geben auf existenzielle Fragen, große und kleine. Wobei, wie gehört, die vermischen und durchdringen sich natürlich auch. Gar nicht gesprochen haben wir, und das ist ein Skandal, über die sehr schönen Illustrationen von Slinger, die auf eine, ja, lakonisch, oder wie würden Sie es beschreiben, Frau Kaiser, auf eine
Ist immer schwierig, Humor in Worte zu fassen. Ich will einfach sagen, auf eine witzige Art.
Aber it's süße. Radio, genau. Dann sagen wir auf eine witzige und süße Art, versuchen das, was vorher über eine Seite beschrieben worden ist, in ein Bild und in eine Situation zu bringen. Der Band ist erschienen bei Penguin und kostet 23 Euro. Und ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viele schöne Fragen.
Danke gleichfalls und viele schöne Antworten. Tschüss.